das ist der ICF Basel Podcast.
Schön mit euch heute Morgen hier den Gottesdienst zu feiern. März 2017 war das erste Mal, dass es im ganzen ICF Movement wir diese Hashtag Jesus-Serie begonnen haben. Genau vor 3 Jahren haben wir das gestartet und genau wie Raphael gerade gesagt hat, das eint uns momentan auch als ICF Movement, dass wir in all den verschiedenen ICFs diese Hashtag Jesus-Serie miteinander starten. Uns eint nicht nur der Coronavirus oder das wöchentliche Update vom Coronavirus. Wie geht's weiter? Kann man das noch machen? Wir machen das im ganzen Movement momentan, Länder verschiedene mit Vorschriften und so weiter. Und wenn du informiert sein willst, geh immer auf unsere Webseite oder melde dich bei Telegram an, dann kriegst du alle neuen Nachrichten über auch die Entwicklungen. Nein, uns eint tatsächlich in den nächsten 40 Tagen diese Hashtag Jesus-Serie. Warum machen wir das seit 3 Jahren? Warum? Christen auf der ganzen Welt, egal in welchem Land sie momentan sind und in welchen Umständen sie leben, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden feiern wir an Ostern der Auferstehung von Jesus. Und Ostern ist das Grunddatum von unserem christlichen Glauben. Das ist der ausschlaggebendste Punkt in unserem ganzen Glauben. Und das feiern wir an Ostern. Jesus ist auferstanden und auch wir können wirklich mit ihm so in Verbindung treten. Das feiern wir in den nächsten Wochen ganz grandios. Aber die Zeit vorher, die 40 Tage vorher bis Ostern, ist so traditionsgemäß in der ganzen Kirchengeschichte immer die Zeit von der Vorbereitung auf Ostern gewesen. Man erinnert sich an die Dinge, die vor Ostern im Leben Jesu stattgefunden haben. Die letzten Tage, Wochen, die letzten Stunden im Leben von Jesus und die Begegnungen, Hoffnungen und Wünsche, die all die Leute um Jesus drumherum hatten, auch den Frust und auch die große Enttäuschung, wo viele mit ihm erlebt haben in der damaligen Zeit. Und an Ostern hoffen wir und wir beten das ganze Movement die nächsten Wochen dafür, hey, dass wir wirklich in den nächsten Wochen so Durchbrüche in unserem Leben erleben dürfen, dass wirklich Ostern stattfinden darf. Mitten aus Enttäuschung und Frust und allem Möglichen heraus, dass wirklich so eine Auferstehungskraft nicht nur bei uns, sondern bei unseren Nachbarn, in unserer Stadt, in unserem ganzen Land wirklich erleben dürfen, dass die Auferstehungskraft von Jesus sich durchsetzt in deinem, meinem Leben. Und deswegen machen wir das miteinander und beten das ganze Movement dafür, dass das in den nächsten Wochen passieren darf. Ich war ungefähr 14 Jahre alt, 14, 15 Jahre alt und ging damals in den Konfunterricht. Bin in der evangelischen, reformierten Kirche, meine Eltern gingen dahin und das macht man so. Du gehst einfach in Konfunterricht, du wirst konfirmiert und das ist so. Folgedessen musste ich auch vor Ostern in dieser Passionszeit immer in so einen Passionsgottesdienst gehen. Der war immer donnerstags abends, zusätzlich noch zum Sonntagsgottesdienst. Donnerstags abends musste ich um 8 Uhr dorthin, ging ungefähr 45 Minuten und war todlangweilig. Aber im Konfunterricht musstest du dorthin. Und es war so, man ging in die Kirche hinein, so um 8 Uhr, und dann kein Mensch sprach ein Wort. Corona-Abstand 1 Meter zum nächsten, definitiv. Still, um 8 Uhr, den letzten Glockenschlag, fing die Orgel an zu spielen in Moll. Es ging so 5 Minuten, einstimmen. Wer da noch nicht depressiv war, dann ging es dann weiter. Dann wurden Texte gelesen, dann wurden 2, 3 Lieder miteinander gesungen, stilles Gebet, aufstehen, lautes Gebet und alles in der Stimmung, wo ich dachte, gleich fallen wir alle tot um. Und wir als Konfirmanden saßen mittendrin und dachten, wann ist das zu Ende? Und nach 45 Minuten waren wir erlöst, gingen raus und waren, wow, toll, Passionszeit, der ewig traurige Zeit. Und auf die Frage, warum ist das denn so, haben meine Eltern auf jeden Fall immer wieder gesagt, ja, das ist so vor Ostern, das ist halt die Passionszeit, ist so. Ja, ist so. Ja, ist so. Pfarrer gefragt, ja, das ist die Passionszeit, das ist so. In der Passionszeit ist man halt depressiv, das ist mir geblieben. Irgendwie in so einer Zeit, da darf man nicht lachen, nichts machen und Karfreitag in Schwarz umherlaufen, kein Radio, kein Fußball, nichts. Das ist wirklich, das geht gar nicht. Mit dem bin ich aufgewachsen, mit so einem Bild davon, ja, das ist halt so. Vor Ostern kommt so eine Passionszeit. Und ich bin höchstwahrscheinlich nicht der Einzige gewesen, der es so langweilig fand, weil der Besuch war recht mager. Also der Corona-Abstand von einem Meter, der war nicht wegen Viren, das hat einfach so wenig Leute gehabt und hat viele Kirchenbänken gehabt. Erst viel später ist mir mal durch den Kopf gegangen, ja, Ostern, Auferstehung, Kraft, die den Tod überwindet, Durchbruch, das hat sehr wohl schon was mit dem Leidvollen, was vorher ist, zu tun. Weil was soll denn auferstehen? Was soll denn wieder zu neuem Leben kommen? Ja, Dinge, die eben tot sind, die eben nicht so gut sind, eben die leidvoll sind, Dinge, die schwierig sind. Wo erwünschen wir uns denn Durchbrüche? Ja, eben an den Dingen, wo wir manchmal gefangen sind. Wo wir genau das eben nicht erleben, diese Frische, diese Auferstehungskraft. Und deswegen hängt die Passionszeit und das Dunkle mit diesem Passionszeit und auch dieses Erinnern an das Leidvolle sehr wohl mit Ostern zusammen. Man muss es irgendwie zusammenkriegen, sonst wird es hinterher ein ganz eigenartiges Christsein. Und es gibt eine große Parallele zu der ganzen Passionszeit und Ostern im Alten Testament. Und das ist die Geschichte von Israel. Israel, wo Jahrhundert, Jahrtausend lang an sich auch so eine Art Passionszeit erlebt hat und irgendwann dann wieder Aufbrüche erlebt hat. Und das hat einen direkten Zusammenhang mit der Geschichte, die Jesus vor Ostern eben erlebt hat. Die Phase von Israel, als sie in Ägypten waren, wird so klassisch als die Phase betrachtet, die man als Parallele nimmt zu der Passionszeit von heutigen Zeit oder vom Christentum. Israel ist nach Ägypten gekommen durch Josef, der zum großen Staatsmann, zum Herrscher aufgestiegen war. Und während der Zeit siedelte sich das Volk Israel unter Jakob mit all den anderen in Ägypten an. Und über die Jahrhunderte ist das Volk Israel so stark geworden, dass es ein großes, starkes Volk in Ägypten war. Und der Pharao, unter dem Josef damals noch gedient hat, verstarb und die nächsten Herrscher von Ägypten kannten die Geschichte von Josef, wie er geholfen hat, Ägypten vor einer Hungersnot zu bewahren, kannten die Geschichte nicht, wie in Vergessenheit geraten. Und es kamen neue Herrscher und sie fingen an, das Volk Israel in Ägypten massiv zu unterdrücken, zu versklaven mit jeder Brutalität. Das Volk war in jeglicher Hinsicht, im wahrsten Sinne des Wortes, es war eine Passionszeit, eine leidvolle, jämmerliche Zeit. Um dann mit euch vorzustellen, wie das war, der Film Exodus macht das extrem auf eine gute Art und Weise deutlich. Schauen wir mal ganz kurz rein. Die Szenerie soll ziemlich gut deutlich machen, wie es im Volk Israel damals, millionenhaftes Volk, großes Volk, wie es denen in Ägypten ging. Wirklich leidvoll. Massiv unterdrückt. Massiv geschlagen worden, körperlich misshandelt worden, umgebracht worden und immer scharfer als Sklave. Und mitten in dieser Zeit, kann man in der Bibel nachlesen, beging dieses Volk an zu schreien, zu beten, Gott, wie lange noch? Gott, wie lange noch? Für wen? Warum werden wir so bestraft? Warum diese Unterdrückung? Warum dieses körperliche Leid? Warum diese jahrelange Not? Wir können nicht mehr. Gott, es ist genug. Greif endlich ein. Das heißt in 2. Mose Kapitel 3 folgendes, der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört und ich habe es gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Gott hat gehört und hat gesehen. Das ist ein wesentliches Merkmal, er hört hin. Und er sieht auch hin. Und Mose und Aaron, damals als die damaligen Leiter von dem Volk Israel, gehen zum Pharao hin und bitten mehrmals darum, dass sie gehen gelassen werden in dieser leidvollen Zeit, dass sie rausgehen können aus diesem Land. Und da kommt die ganze Geschichte, wird entwickelt mit so 10 Plagen, die damals Ägypten traf. Und 9 von den 10 Plagen hatten der Herrscher von Ägypten nicht dazu bewogen, das Volk ziehen zu lassen. Und vielleicht eine Klammerbemerkung, wenn du schon mal in der Bibel gelesen hast und die 10 Plagen von Ägypten so um den Kopf hast, mit Fröschen, mit Heuschrecken und was weiß der Geier, alles so Finsternis. Jede dieser Plagen hat einen direkten Referenzpunkt gehabt zu Gottheiten des damaligen Ägyptens. Zum Beispiel, es gab so eine Froschplage und es gab in damaligen Ägypten gab es eine Gottheit in Froschgestalt. Es gab eine Finsternis. In der damaligen Zeit Ägyptens gab es mehrere Götter, die für Licht, für Sonne, für Helligkeit standen. Und jede dieser Plagen war wie so ein Statement: Ey, eure Götter, die können nichts dagegen halten. Erkennt doch endlich, dass das keine Kraftquelle ist. Erkennt doch, dass Gott der Herr wirklich euer Herr sein soll und will. Jede dieser neun Plagen. Und dann kommt diese zehnte Plage. Und Gott sagte in seinem Volk: Sie werden euch nicht gehen lassen. Und in dieser letzten Nacht wird der Tod Einzug halten in Ägypten. Und Gott sagte: Nehmt ein Lamm, nehmt ein Passahlamm, da wird es zum allerersten Mal denn so erwähnt, dass man ein Lamm nehmen soll, es schlachten soll, ein einjähriges Lamm. Und man sollte, die Priester sollten dann das Blut von dem Lamm an die Türpfosten streichen. Also Merkmal: Hey, hier wohnen wir, hier, der Tod soll vorbeigehen an unserem Haus. Schauen wir auch in die Zähne mal eben rein. Und das sollten die Israeliten machen an ihren Türpfosten. Warum? Sie wussten selbst nicht, als Zeichen von dem, dass der Tod an ihrem Haus vorbeigehen soll, dass wirklich Freiheit in ihr Leben Einzug halten soll. Aus einer jahrhundertelangen Sklaverei. Man kann auch anders sagen: Nicht Gesetze, nicht Vorschriften, nicht irgendwas, wo man einhalten muss, wird euch aus der Sklaverei bringen, sondern dieses Verstreichen von diesem Opferlamm, das Blut von diesem Opferlamm, das wird euch frei machen. Und in Erinnerung an diese Szenerie, die wir jetzt gerade so mit angeschaut haben, feiert in Israel jedes Jahr alle Juden das Passafest, ein Riesenfest. Und es werden dann ungesäuerte Brote gebacken, sogenannte Matzen. Aus Mehl und Wasser ohne Treibmittel. Und die werden 18 Minuten lang, werden die nur gebacken. Warum? Es soll dann erinnern, sie mussten fliehen aus Ägypten. Eine Flucht, musste schnell gehen. Und sie erinnern sich an die Geschichte ihrer Vorväter und Vormütter. Es werden bittere Kräuter an der Erinnerung an diese Zeit beim Essen gegeben. Warum? Weil es eine bittere Zeit war. Es gibt Wein. Drei Brote, drei Matzen, werden so eingewickelt in ein Tuch. Und dann wird das mittlere Brot dann immer gebrochen. Die anderen beiden nicht. Man nimmt einen Finger und tippt mit dem Wein in den Wein und tippt dann 10-mal auf den Teller, auf den sogenannten Sederteller. Ihr seht ihn da. Tippt 10-mal drauf, in Erinnerung, es waren solche 10 Plagen. Die Kräuter, die werden in Salzwasser hineingetaucht und symbolisieren für die Israeliten der heutigen Zeit noch die Tränen. Das Salz von den Tränen, wo geflossen ist in dieser Sklaverei. Jeder kriegt ein hart gekochtes Ei, es erinnert an die Zerstörung vom Tempel. Und es gibt auch noch den Fruchtmus, sogenannten Fruchtmus, der so ziegelfarbiges Farbe hat, ihr könnt ihn da sehen. Und der soll daran erinnern, dass sie, ihr Job war, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Ziegel brennen als Sklaven, Steine brennen. Nicht mehr. Und sie erinnern sich, die Juden, an diesen Auszug, an die ganzen schwierigen Zeiten. Es gibt noch Lammfleisch, das Lamm als Zeichen vom Opfertier, von der Unschuld. Das ganze Essen ist voller Symbole. Bis auf den heutigen Tag wird das gefeiert. Und das ist die Situation in den letzten 24 Stunden von Jesus, wo er mit seinen Freunden auch feiert. Es ist Donnerstagabend, vielleicht so wahrscheinlich gegen 19 Uhr, es war schon dunkel. Und Jesus hatte seinen Freunden gesagt: Bereitet dieses Passahmahl vor, dass ich jetzt zum letzten Mal mit euch feiern werde. Und sie haben so einen großen Raum gefunden. Jesus hat ihnen gesagt, sollen da und dort hingehen. Und jetzt sitzen sie doch zusammen in diesem Donnerstagabend und feiern dieses Passahmahl miteinander. Und das machen sie schon seit Jahrzehnten, seit Jahrtausenden. All die Leute, die jetzt mit Jesus da zusammen waren, die wissen, wie das geht, dieses Fest der ungesäuerten Brote. Und das Mahl erinnert sie daher, woher sie kommen. Sie kommen aus der Gefangenschaft. Sie erinnern sich an diese leidvolle Zeit. Und in diese Zeremonie hinein, mit dem Ei, mit dem Fingertippen und all diese Dinge, mitten in diese Zeremonie hinein, verkündet jetzt Jesus einen neuen Bund. Und erklärt erklärt wie zum Schluss, in den letzten 24 Stunden von seinem Leben, erklärt er den Leuten, was das jetzt zu bedeuten hat, was da im Alten Testament passiert ist und wie das jetzt mit seinem Leben zusammenhängt. Matthäus 26, da heißt es denn, während sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab jedem seiner Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst dies, das ist mein Leib. Okay, stellt euch jetzt vor, die Männer und Frauen, die da mit Jesus zusammen waren, die haben das schon jedes Jahr miteinander gefeiert, mit ihren Familien. Die kannten genau den Ablauf, wie das läuft. Und dann sitzen sie da zusammen und Jesus bricht das Brot und sagt dann, nehmt und esst, das ist mein Leib. Die haben dann wahrscheinlich genickt und nichts verstanden. Was soll das? Weil in dem Haggadah, das ist diese Handlungsanweisung fürs Passafest, da wird sehr genau beschrieben, welche Dinge dafür was stehen, welche Symbolik das hat, was man zuerst macht, was als nächstes kommt und nächstes kommt. Und nirgendwo in Haggadah wird erwähnt, dies ist mein Leib. Die haben Jesus angeguckt wie ein Auto und sagten, ja, halt Jesus. Dann geht's weiter. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus. Dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Und stellt euch wieder vor, Jesus sitzt davor und sie wissen, mit dem Reintippen und Trinken, es gibt 4 Becher Wein während dem Sedermahl. Und Jesus sagt, das ist mein Blut. Und denkt, hey Alter, das ist jetzt wirklich eigenartig, Jesus. Die haben nichts verstanden. Die haben nicht begriffen, was das jetzt wirklich an tiefere Bedeutung hat. Wie sollten sie das machen können? Ich glaube, erst in der Retroperspektive, erst nach Ostern, nach Himmelfahrt, nach Pfingsten, haben sie wirklich ein Jahr später, wie sie es wieder zusammen gefeiert haben, wahrscheinlich wirklich begriffen, was da passiert ist, an diesen letzten 24 Stunden von Jesus, an diesem Donnerstagabend. Und vielleicht ist dann Matthäus nochmal aufgestanden und hat gesagt, hey Leute, könnt ihr euch noch erinnern an unser gemeinsames Mahl vor einem Jahr? Wisst ihr noch, wie Jesus das Brot nahm und dann gebrochen hat und erklärt hat, dass er das Brot des Lebens sei? Und vielleicht haben die anderen wieder angeschaut, was ist denn genau der Punkt, Matthäus? Und der Matthäus hat dann vielleicht dann gesagt, seit Jahrtausenden backen wir solche Brote, seht ihr dort. Seit Jahrtausenden backen wir die Brote mit Löchern, mit Strieben drin und so weiter. Und Sacharja, da heißt es doch, er wird durchbohrt werden. Er wird durchbohrt werden. Und vielleicht ist dann der Petrus aufgestanden. Ja, genau, das kann ich mir jetzt genau, das macht Sinn. Das heißt, durch seine Strieben werden wir heil in Jesaja. Und wir nehmen immer nur das mittlere Brot, was wir brechen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus ist tatsächlich, und ich glaube, dann ist ihnen der Groschen wirklich gefallen, Jesus ist tatsächlich dieses Passahlamm, wo wir uns immer an unsere Geschichte erinnert haben. Jesus ist wirklich das Passahlamm. Das Mahl, dieses Sedermahl, das Passahmahl, das definiert für die Juden ihre Geschichte, ihre Geburt als Volk. Sie kommen aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft und sind jetzt Befreite. Und Jesus an diesem Donnerstagabend verwandelt das Passahmahl und schenkt allen Menschen das Abendmahl. Er schenkt allen Menschen das Abendmahl. Sag, look, das tut zu meiner Erinnerung. Jedes Mal, wenn ihr das tut, erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Es ist nicht länger die Geschichte von der Befreiung von Israel, es ist auf einmal die Geschichte jetzt von der ganzen Menschheit, die Jesus befreit. Und sagt, das ist die Geschichte von allen Menschen. Die Befreiung von Sünde und Tod, das ist eure Geschichte. Look, dieses Abendmahl definiert nicht nur, woher wir kommen, aber es definiert auch, was wir heute sind und in Zukunft auch frei sein werden, nämlich Befreite. Und Jesus sagt, ihr seid befreite Menschen. Ich bin gekommen, euch frei zu machen. Frei zu machen. Und dann ist ihnen wahrscheinlich auf einmal alles aufgegangen. Er sagt, look, aha, das macht wirklich Sinn, aus Israel herausgeführt und wir sind heute Befreiten von Schuld und Tod. Gefangenenbefreiung, Leute, das ist Gottes Kerngeschäft. Gefangenenbefreiung ist Gottes Kerngeschäft. Macht er mega gern. Damals, in Hosea kann man das lesen, der Herr sagt in Hosea 11, als Israel jung war, habe ich es in das Herz geschlossen und meinen Sohn angenommen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen und zurück in die Freiheit geführt. Und Paulus greift das auf in Galater später mal. Leute, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Leute, und Freiheit ist ein Zustand, der wird manchmal verwechselt mit Problemfreiheit. Aber das stimmt nicht. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Freiheit, die Jesus uns schenkt von Sünde, von Schuld, von Tod. Der Tod nicht das letzte Wort hat in deinem Leben. Dass der Virus auch nicht das letzte Wort hat in deinem Leben. Heißt nicht automatisch, dass wir komplett problembefreit sind. Dass wir fortwährend gesund sind. Dass wir bewahrt werden vor jeder Virus. Und wir alle fit und schön und wohlhabend werden. Das meint Jesus nicht, wenn er sagt hier, ich habe euch befreit. Das ist die Kirche, ihr habt es vielleicht mitbekommen, in Mühlhus, Bordeaux-Wert, eine große freie Kirche, eine tolle freie Kirche. Und etliche Menschen, die dort waren, sind jetzt infiziert von diesem Virus. Verrückterweise während der Fastenwoche sind die infiziert worden. Jetzt könnte man ja denken, ja, das geht ja gar nicht. Ja, das ist ein falsches Denken, was Freiheit heißt. Wir werden nicht automatisch vor jedem Virus bewahrt, das, nur weil Jesus uns befreit hat von Schuld und von Tod. Jesus ist tatsächlich gekommen, uns zu befreien von Schuld, von Scham und von Angst. Das sind drei wesentliche Punkte, wo er sagt, look, von Scham bist du befreit. Du bist ein ehrenvoller Mensch, du bist mein Sohn und meine Tochter. Du bist von Schuld befreit, das ist nicht das letzte Wort in deinem Leben. Und du bist von Angst befreit, du musst keine Angst haben vor diesen Mächten, die dich zerstören wollen. Denn dein Leben ist in meiner Hand. Und dafür ist Jesus gekommen, zur Freiheit seid ihr wirklich berufen. Es hat schon angefangen, aber es ist immer noch vorläufig, es ist noch nicht vollendet. Und das erleben wir und das ist eine Spannungswelt, wo uns die ganze Bibel drin hält. Interessanterweise ist das wieder im Zusammenhang mit dem Volk Israel. Ein Jahr lang sind sie aus Ägypten weg. Nach einem Jahr passiert Folgendes, ich lese euch vor, 4. Mose 11. Doch das Jammern nach einem Jahr nahm kein Ende. Wer jammert das? Volk Israel jammert. Und sagt, sie forderten nun von ihren Leitern besseres Essen. Und schon fingen die Israeliten wieder an zu klagen, niemand gibt uns Fleisch zu essen. In Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Also falls ihr noch nichts zum Mittag habt, das ist jetzt ein Rezept. Und hier haben wir nichts außer jeden Tag dieses Manna. Darauf ist uns der Appetit gründlich vergangen. Das Manna bestand aus kleinen Körnern, ähnlich dem Koriandersamen, und sah aus wie Beduinenharz. Ein Jahr, nach knapp 400 Jahren Gefangenschaft, sind sie unterwegs und sie erinnern sich an Knoblauch. Sie erinnern sich an Melonen und Fisch und finden, das war alles gar nicht so schlecht damals. Jeden Tag die Koriandersamen, ey, ich bin nicht vegan. Gib uns Fleisch oder sonst was. Ein Jahr lang waren sie weg. Und schon drehten sie sich rum und sagten, möchte ich fragen, was ist dein Ägypten? Wo schreist du in deinem Leben? Schreist du wirklich nach Befreiung? Und rufst Gott zu, Gott, hör mich. Gott, sieh mich doch. Es ist genug. Oder welcher Geschmack von Gurken, Melonen und Knoblauch schmeckt noch nach? Du bist vielleicht schon mal befreit worden, aber du erinnerst dich an den guten Knoblauch von damals. Und denkst, so schlecht war das auch alles gar nicht. Wo wünschst du dir heute in dieser Passionszeit zu sagen, hey, da möchte ich von befreit werden. Ich brauche wirklich Befreiung davon. Vielleicht sind es Erinnerungen. Vielleicht Worte, die in deinem Leben mal ausgesprochen worden sind. Von Eltern, von Bekannten, Chefs. Freunden, Ehepartner oder Gewohnheiten, die du schon lange einmerkst, es ist nicht gut, Erfahrungen, Erinnerungen, Sehnsüchte, vielleicht Einsamkeit, vielleicht Krankheit in deinem Leben. Wo wünschst du dir Befreiung? Was ist dein Ägypten? Ich mache dir Mut, wirklich. Ich mache dir wirklich Mut am Start von dieser Serie. Bring die Not hüt zu Gott. Mach das. Gott hört und Gott sieht. Und manchmal dauert es lang. Und manchmal löst sich auch nicht alles. Aber man wird konkret. Wir haben hier so eine Gebetswand aufgebaut. Und du kannst dein Gebetsanliegen da vorne auf so einen Zettel draufschreiben, kannst reinrollen und das Gebet einfach als Akt tun und sagen, hey, Gott, das ist mein Gebet. Ich möchte eine Befreiung haben. Du kannst auch zum Gebetsteam später hingehen, da stehen Leute parat, wenn du das teilen möchtest und mit sagen möchtest, hey, ich möchte, dass du für mich betest. Aber du kannst einfach, es stehen so drei Rölleli stehen schon drin, wo du sagst, das ist mein Gebetsanliegen. Gott, ich möchte da wirklich Befreiung in meinem Leben. Ich möchte das wirklich in den nächsten 40 Tagen möchte ich dafür beten. Und wir werden als Kirche miteinander beten. Und wir sagen, wir glauben daran an Befreiung. Wir glauben daran, dass das in deinem Leben auch nochmal stattfinden kann. Und vielleicht sitzt du jetzt genau hier und sagst, hey, ja, weißt du schon, wie lange sich das hinzieht bei mir? Weißt du schon, wie lange ich drum ringe und mir wünschen würde, es wäre anders und es wäre wirklich schon gelöst. Ich bin ernüchtert, irgendwann ist die Luft raus, ähnlich wie bei dem Volk Israel. Leute, das ist ein Spannungsfeld, wo sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Ein Spannungsfeld, dass wir Befreite sind und trotzdem noch hier leben und noch nicht, ist noch, das Reich Gottes hat angefangen, aber ist noch nicht vollendet. Und in der Spannung müssen wir irgendwo drin leben, wir werden befreit, manche erleben von uns Heilung, übernatürliche Heilung und andere nicht. Andere kämpfen immer noch mit Krankheit und Not oder Viren. Im Hebräerbrief, in Kapitel 11, wird es sehr prominent erwähnt, wie Menschen im Glauben wirklich außergewöhnliche Dinge erleben durften. Leute wurden gesund, Menschen gingen durchs Feuer, alles Mögliche. Und ein Vers später heißt es, und andere wurden im Glauben zersägt, gefangen genommen und so weiter. Also den ersten Teil lese ich lieben gern. Den zweiten Teil weiß ich nicht, wie der es in die Bibel geschafft hat. Aber Paulus sagt, nicht der Paulus, der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, beide waren im Glauben in der Nachfolge zu Jesus. Beide. Und das mutet uns der Nachfolge von Jesus zu. Wisst ihr, der Nachfolge von Jesus, der Glaube an die Befreiung, die Jesus dir geschenkt hat, von Scham, Angst und Schuld, das ist keine Schutzimpfung gegen Probleme. Lass mir mal deutlich sagen. Keine Schutzimpfung für, dass alles immer gut läuft. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist ein Fels in der Brandung. Ein Fels, wenn es wirklich windet und kracht und macht und ins Wasser kommt und es steigt, an diesem Jesus festzuhalten und sagen, doch, ich kämpfe weiter, ich glaube daran, ich bete dann weiter. Und ich weiß nicht alles, manches ist ein Mysterium, das liegt, glaube ich, nicht an Gott. Es ist ein Mysterium, dass manches noch nicht so ist, wie Gott es gern möchte. Und es gibt finstere Mächte, die kämpfen dagegen. Und der Realität, glaube ich, müssen wir uns auch stellen und sagen, hey, das ist ein Spannungsfeld, aber ich möchte es aushalten, ich möchte es nicht einfach durchschneiden. Mehr denn je, glaube ich, habe ich in den letzten Jahren ein Stück lernen müssen, dass für mich der Glaube, der Nachfolger an diesen Jesus, an dem Befreier in meinem Leben, auch ein Stück aushalten ist und ertragen ist. Wenn der Tag nicht so gut ist und wenn sich abzeichnet, dass ja, die Krankheit sich doch noch nicht ganz verflüchtigt hat. Ein Haushalten, ein Tragen und Festhalten an diesem Jesus. Ich glaube nicht gegen die Dinge, sondern ich glaube trotz der Dinge. Ich glaube nicht gegen die Realität, sondern ich glaube an diesen Befreier von Jesus und sage, wie Jesaja, Gott gibt den Erschöpften im Glauben heute wieder deine Kraft. Gib heute wieder deine Kraft. Und bete neu mit Psalm 91, meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen und du hast das letzte Wort in meinem Leben. Look, der Donnerstagabend da mit Jesus, der hat es wirklich in sich für seine Jünger und alle Freunde, die drumherum saßen. Leute, und der Sonntag heute, der kann es für dich auch in sich haben. Und ich möchte Mut machen zum Schluss nochmal. Hey, hab den Mut. Den Mut und den Glauben, neu zu beten, Gott schenkt Befreiung in meinem Leben. Ich möchte das konkret erleben. Ich bleibe dran, Jesus, ich bleibe dran. Und ich weiß, dass du das letzte Wort haben wirst. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und ich bete noch mit uns. Und wir werden noch einen Moment Zeit nehmen vom Worship. Und du kannst während dem Worship, du kannst auch später da vorne hingehen und ihn Gebetsanliegen formulieren oder Gebet in Anspruch nehmen und sagen, hey, ich wünsche mir diese Kraft zum Aushalten, eine Erfrischung in meiner Nachfolge. Get started today. Tu es heute. Jesus, danke für die Freiheit, die du gebracht hast in unser Leben. Dass uns sicher sein dürfen, dass uns nichts und niemand von deiner Liebe scheiden wird. Dass wir uns sicher sein dürfen, dass wir deine geliebten Kinder sind. Und dass wir auch keine Angst haben müssen. dass Angst nicht das letzte Wort ist in unserem Leben. Heiliger Geist, ich bitte dich, erfüll uns wieder neu und mit unserer Frische in unserem Glauben. Ich bitte speziell für diejenigen, Jesus, die dringend Befreiung nötig haben, dass du ihnen heute begegnest, heute Mut schenkst, so einen Schritt in deine Richtung wieder zu machen.